Kultkicker-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Kultkicker-Podcasts. Ich bin Martin und bevor wir hier so richtig loslegen und ich euch unseren ersten Gast vorstelle, stelle ich uns, denke ich, am besten erstmal selbst so ein bisschen vor, weil vermutlich nicht jeder von euch schon etwas mit unserem Projekt anfangen kann. Die Kultkicker, das sind vier Journalismusstudenten aus Ansbach, nämlich Niklas, Lukas, Tobias und eben meine Wenigkeit. Wir machen uns auf die Reise zu den Fußballhelden unserer Kindheit, treffen sie zum Quatschen und eben auch zum Kicken. Und was dabei so rauskommt, das sind zahlreiche Geschichten und Anekdoten auf und eben auch neben dem Platz. So viel zu uns. Wer mehr wissen möchte, der kann gerne mal auf unserer Webseite vorbeischauen, kultkicker.com. So viel dazu. Jetzt kommen wir aber auch gleich zu unserem ersten Gast. Das ist kein geringerer als Benjamin Auer, geboren am 11. Januar 1981 in Landau in der Pfalz. Genau dort haben wir ihn auch getroffen, nämlich in seiner eigenen Soccerhalle. Der Grund: Neben seiner Fußballkarriere studierte er Fitnessökonomie, machte danach noch einen Master im Gesundheitsmanagement und ist eben nun Betreiber einer Soccerhalle. In seiner Karriere, da lief es auch nicht ganz so verkehrt, 21 Mal traf er in der Bundesliga, 74 Mal sogar in der zweiten Bundesliga. Was auch noch nennenswert ist, er ist der dritterfolgreichste U21-Torschütze in der Geschichte des DFB hinter Pierre Littbarski und Heiko Herrlich. Mit uns am Kulttisch plauderte er so ein bisschen über seine Zeit als Fußballprofi. Er spricht über seine Anfangszeit in Mönchengladbach und darüber, warum es zwischen ihm und Hans Meyer nicht so wirklich gefunkt hat. Außerdem erzählt er, bei welchem Topclub er fast gelandet wäre, wie Jürgen Klopp, sein Trainer in Mainz, ja so getickt hat und weswegen die Stationen in eben Mainz und Aachen für ihn am geilsten waren. Ich wünsche euch viel Spaß im Interview mit Niklas am Kulttisch.
Ja gut, ich sitze jetzt hier mit dem Benni. In seiner Soccerhalle werden wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Erstmal würde ich dir zum Start gerne ein Bild zeigen.
Okay.
Wenn du dir das mal anschauen willst und vielleicht auch mal kurz sagen könntest, was du mit diesem Bild verbindest.
Ja, ich gehe davon aus, dass das damals der Aufstieg war mit Mainz 05.
Das ist korrekt, das hast du
in die erste Bundesliga. Fabian Gerber, super Frisur. Im Brusthaarbereich.
Ja.
Also war eine sehr, sehr schöne Zeit in Mainz, gekrönt mit diesem Aufstieg in die erste Bundesliga. Der erste in der Vereinsgeschichte. Also bin ich auch im Nachhinein schon ein bisschen stolz, dass ich da teil sein durfte in der Phase. Ist eine schöne Erinnerung.
Ja, und überhaupt über deine Zeit in Mainz, da hattest du ja auch einen sehr interessanten Trainer, der ja heute auch noch ziemlich in der Öffentlichkeit steht. Jürgen Klopp, wie hast du denn Jürgen damals als Trainer erlebt?
Sehr positiv. Also ich bin damals von Gladbach nach Mainz gekommen, hatte Hans Meyer als Trainer in Gladbach, wahrscheinlich das komplette Gegenteil zu Jürgen Klopp. Bin da sehr, sehr, aber auch vom ganzen Verein herzlich aufgenommen worden und es fiel mir sehr leicht, mich da zu integrieren. Kloppo war ein sehr guter Trainer. Hat immer sehr viel Spaß gemacht, unter ihm zu spielen. Und ich meine, der Erfolg über die ganzen Jahre mit den Stationen Dortmund und Liverpool gibt ihm natürlich recht, dass er da schon sehr, sehr vieles richtig macht in seiner Herangehensweise, gerade wie er mit Spielern umgeht. Und war, wie gesagt, vier tolle Jahre in Mainz, die sehr erfolgreich waren, wo dann natürlich auch Jürgen Klopp einen riesen Anteil hatte.
Hat man da irgendwie als Spieler schon so ein Gefühl, dass man auch bei einem Trainer denkt, also ich denke mal, bei Mitspielern erkennt man vielleicht, wenn ein neuer Spieler kommt, okay, der könnte vielleicht nochmal weiter hoch hinausgehen, aber hat man bei so einem Trainer auch irgendwie das Gefühl, boah, dem würde ich jetzt auch mal zutrauen, dass der irgendwann mal als Trainer Deutscher Meister wird, oder kann man das da noch gar nicht so empfinden?
Schwierig, also ich glaube, Kloppo war damals auch so in der Anfangsphase seiner Karriere als Trainer. Er war halt natürlich der absolute Motivator und hat megamäßig viele Ideen gehabt und versucht, uns in jedem Spiel zu pushen, immer verschieden und anders. Also es hat ihn schon ausgezeichnet, dass er natürlich so durchstartet, wie das jetzt der Fall ist oder auch die ganzen Jahre schon war. Also so, ich habe es ihm gegönnt, keine Frage, aber das hat man, denke ich, damals noch nicht erwarten können.
Okay. Du bist ja dann in Mainz auch durch deine Tore auch ziemlich aufgefallen. Da gab es ja dann 2003 diesen Viererpack gegen Braunschweig, war es, glaube ich, der dann aber im Endeffekt nicht zum Aufstieg geführt hat. Hat das im Endeffekt noch mehr dazu geführt, dass der Aufstieg 2004 eine noch größere Gefühlsexplosion war? Wie hast du überhaupt diese Nicht-Aufstiege dann erlebt und Wie haben die sich ausgewirkt dann auf die auf den richtigen Abstieg?
Gut, die Leidenszeit von Mainz 05, die ging ja schon ein Jahr zuvor los, als sie, glaube ich, bei Union Berlin auch knapp den Aufstieg nicht geschafft haben. Also das war, ich bin dann erst im Folgejahr gekommen. Und ja, also Braunschweig, egal wo ich hinkomme, jeder spricht mich auf dieses Spiel damals an. Ist, glaube ich, auch nicht normal, dass ein Stürmer 4 Tore in einem Spiel schießt und gerade in so einem wichtigen, wie das damals für uns war. Ich glaube, das habe ich auch mehrfach dann die Jahre danach gesagt. Die Mainzer Fans hätten mir wahrscheinlich ein Denkmal in Mainz irgendwo hingestellt, wenn es in dem Jahr geklappt hätte mit dem Aufstieg. Ja, es war verrückt. Auf der einen Seite hast du dieses Glücksgefühl, 4 Tore geschossen zu haben. Auf der anderen Seite die Trauer, den Aufstieg nicht geschafft zu haben. Also es war wirklich sehr, sehr verrückt. Das Folgejahr war natürlich auch wieder Zielaufstieg und es lief auch nicht optimal. Ich glaube, 5, 6 Spieltage vor Schluss hatte auch schon gar keiner mehr damit gerechnet, dass wir irgendwie nochmal die Chance haben, da oben nochmal ranzukommen. Und dann haben wir, glaube ich, in den letzten 5 oder 6 Spielen, ich glaube, alles gewonnen, einen Unentschieden gespielt und sind dann nochmal kurz vor knapp, ich glaube, am KSC damals vorbeigezogen. Ja, waren die zwei Jahre sehr, sehr spannend bis zum Aufstieg mit vielen Höhen und Tiefen. Die den Verein natürlich dann auch so ein bisschen geprägt haben.
Ja, absolut. Und ich weiß nicht, wenn du so an deine Meinung, also du redest wirklich sehr euphorisch, sag ich mal, über die Zeit. Also man merkt wirklich, dass dir es da halt sehr gut gefallen hat. Mhm. Gibt es für dich noch so, ich weiß nicht, noch irgendeine Anekdote, wo du dir denkst, ja, das spiegelt für mich die Zeit in Mainz so richtig gut wider? Eine, die du vielleicht früher im Interview nicht erzählt hast, aber jetzt nach der Karriere kannst du es dir erzählen.
Ja, also Mainz ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt und auch sehr, sehr herzliches Verhältnis auch zu den Fans gehabt. Und ich glaube, ich war auch mit einer der Fanlieblinge. Auch wenn ich jetzt noch ins Stadion komme, werde ich da wirklich sehr, sehr positiv empfangen, was eine Menge Spaß macht. Gut, Anekdoten, da gibt es sicherlich die eine oder andere. Aber,
ja, jetzt eine vielleicht.
Also zum Beispiel, ich kann mich an ein Spiel erinnern gegen Bayer Leverkusen in der ersten Liga. Wir gewinnen 2-0 und ich habe das 2-0 dann auch geschossen und sitze dann abends bei meinem Lieblingsitaliener mit ein paar Freunden zusammen und so ein bisschen am Feiern. Neben mir am Tisch setzen sich zwei Damen hin und sprechen dann natürlich komplett in Montur, sprechen dann über das Spiel, wie das Spiel ausgegangen ist, weil die eine war nicht dabei, haben so ein bisschen drüber gequatscht. Und dann erzählt die eine, 2-0 gewonnen, der Auer, ey, ich kann den immer sehen, der ist so, ich weiß gar nicht, was,
so
was genau, also ich war jetzt kein Auer-Fan.
Ja.
Dann bin ich zu meinem, zum Lieblingsitaliener und hab dann zu ihm gesagt, hör zu, die nächsten 2 Getränke gehen auf mich. Er ist dahin, hat den 2 Getränke gebracht, die nächsten, und ich soll ihnen sagen, die sind von dem jungen Mann, der am anderen Tisch sitzt. Und die gucken dann so rüber, nicht so, so gewunken, den 2 ist das Gesicht runtergefallen. Also es war wirklich sehr lustig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und trotzdem wollen wir jetzt mal kurz ein bisschen an den Anfang springen, nochmal ein bisschen zurück. Und zwar würde mich interessieren, also ich und unser gesamtes Team hat es jetzt nicht in den Profifußball aktiv geschafft, deswegen machen wir uns Interviews hier. Aber gab es bei dir so einen Moment in der Jugend, wo du gemerkt hast, yo, ich glaube, das kann klappen, ich glaube, ich kann wirklich Fußballprofi werden. Dass du es wolltest, kann ich mir vorstellen, dass das schon recht früh war, wo du gemerkt hast, yo, das wird auch wahrscheinlich was.
Gut, ich glaube, bei mir war es ja so, ich habe alle Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen. Also von der U15 bis zur U21 und hatte dann auch schon relativ früh so dieses Thema Druck, auch bei diesen Länderspielen immer dabei sein zu wollen, Tore schießen zu wollen und auch zu müssen. Also dieses Gefühl hatte ich schon relativ früh. Und ich glaube, das war so diese Phase. Ich habe in der Jugend in Kaiserslautern gespielt beim FCK, bin also vom kleineren Verein hier aus der Gegend von Offenbach nach Kaiserslautern, also mit 14, habe dann auch U15-Nationalmannschaft gespielt und ich glaube, das war so die Phase, wo man sich dann wirklich Gedanken macht, ich möchte es schaffen. Mein Vater hat mich 4-5 Mal die Woche nach Kaiserslautern gefahren, das sind von hier 60 Kilometer einfach. Wo man dann natürlich auch jetzt keinen Druck von den Eltern verspürt, aber der Vater investiert viel Zeit und auch Geld, um seinen Sohn zu fördern. Dann hat man doch schon so innerlich das Gefühl, man muss dann auch irgendwie was zurückgeben. Und deswegen habe ich das alles in frühen Jahren sehr, sehr ernst genommen. Wenn dann meine Freunde wochenends feiern gegangen sind, bin ich halt zu Hause geblieben und habe mich auf den Fußball konzentriert. Von daher denke ich, war das so das Alter 14, 15, wo für mich klar war, also ich möchte das unbedingt.
Und dann hast du ja auch, bist du ja im Jugendbereich ziemlich durchgestartet, warst dann ja auch in der A-Jugend ein ziemlicher Knipser auch in Kaiserslautern, seid dann ja auch recht erfolgreich gewesen. Es ging dann bis ins Viertelfinale, glaube ich, 1999, der A-Junioren Deutschen Meisterschaft. Dann hat Kaiserslautern leider einen Platzverweis bekommen in einem wichtigen Spiel. Ich glaube, ihr seid trotzdem sogar da noch weitergekommen, tatsächlich. Aber trotzdem hast du in Aachen Kapitän, Vorbild. Als junger Bub hast du dann einfach eine rote Karte, offiziell steht es im Kicker wegen, wegen Tätigkeit bekommen. Ja. Also das musst du jetzt mal aufklären.
Ja, wenn es damals den Videobeweis gegeben hätte, wäre es niemals zu einer roten Karte gekommen. Weil, man muss sagen, es war glaube ich die 90. Minute, ist mir noch so in Erinnerung. Und wir waren schon so gut wie weiter. Ne? Also wie blöd muss man sein, in der 90. Minute eine rote Karte zu bekommen.
Schön, dass du mich gerade
ja, ich bin dann glatt mit Rot wegen, ich glaube Nachtreten war es damals, vom Platz geflogen. Ja, aber war ganz klar Fehlentscheidung. Ich müsste mal im Kicker nachlesen, wer da der Schiedsrichter war. Ich glaube, der kann es nicht höher geschafft haben.
Ja, das können wir auf jeden Fall nochmal recherchieren. Wir kopieren es einfach mal. Vielleicht finden wir es ja noch heraus. Naja, nichtsdestotrotz war der FCK dann natürlich, du warst ein wirklich großes Talent und der Verein wollte dich unbedingt behalten, so sehr, dass dein Wechsel zum KST, der dann im Sommer 2000 stattfand, genau, dass der vors DFB-Schiedsgericht sogar ging, weil beide Vereine einfach so um dich gekämpft haben. Wie hast du das als junger Kerl, hast du dir gedacht, mein Gott, irgendwie spinnen die ein bisschen, weil ich habe ja noch kein Profispiel gemacht. Erzähl mal, vielleicht.
Ja, aber auch für mich war das anstrengend damals, diese Situation. Der FCK war so mein Jugendverein und ich war als Zehnjähriger in der Westkurve gestanden und habe meinem Idolen zugejubelt. Mein großes Vorbild war immer Stefan Kunz. Und es war einfach so, ich habe in der A-Jugend dann bei den Profis oben mittrainieren dürfen. Otto Rehhagel war damals Trainer und ich habe einfach keine Perspektive gesehen. Also beim Otto Rehhagel war ja bekannt, dass er eher so ein bisschen auf die älteren Spieler Wert gelegt hat. Ich glaube, Michael Baller kann da auch ein Lied davon singen. Von daher habe ich da als junger Spieler wenig Perspektive gesehen. Und ich habe, wie schon gesagt, die ganzen Juniorennationalmannschaften durchlaufen, habe da immer gespielt, auch viele Tore geschossen und galt schon als großes Talent. Und dann waren natürlich auch Anfragen anderer Vereine da. Und KSC ist halt auch bei mir vor der Haustür, 40 Kilometer entfernt. Also man kann quasi noch im gewohnten Umfeld wohnen bleiben. Und kann trotzdem, damals zweite Liga in Karlsruhe, bei den Profis mittrainieren und auch man hat die Möglichkeit, auch dort zu spielen, sodass für mich dann relativ klar war, dass ich diesen Schritt gehen möchte, weil ich da eine Perspektive gesehen habe. Und dann war es so, ich hatte einen Jugendvertrag, in dem stand, bei einem Bundesliga-Angebot ist der Vertrag nichtig. Und der FCK hat das so verstanden, als wenn das ein Angebot vom FCK sein müsste. Und jeder andere Verein, für den war ja klar, dass das auch jeder andere Bundesligist sein könnte. Ja, und dann ging es dann vor das Schiedsgericht. Und es war dann auch für mich diese Phase, Endphase in der A-Jugend, wo ich dann auch ziemlich Druck bekommen habe von oben, von Jugendleitern, Koordinator. Und also es war nicht schön. Man hätte sich da sicherlich ein bisschen entspannter trennen können.
Nichtsdestotrotz ging es dann ja in den Wildpark. Und da, ich glaube, er war nicht der Trainer, als du kamst. Ich glaube, es gab einen Trainerwechsel in der Saison oder war Jogi Löw schon Trainer?
Mehrere
Trainer. Er hatte mehrere Trainer. Das war eine ziemlich gute Saison, deswegen war es vielleicht dann auch nur ein Jahr im Endeffekt. Aber Jogi Löw war ja nun mal auch dabei. Du hast auch deine ersten Zweitligaspiele gemacht. Oder Zweitliga war es, ne?
Genau.
Nicht, dass ich mir jetzt vertue. Ja, nee, und vielleicht erzählst du auch nochmal so, ich meine, Jogi Löw ist ja schon jemand, der polarisiert, sage ich jetzt mal. Wie hast du ihn denn als Trainer erlebt?
Also was mir immer aufgefallen ist, ist seine Sprachweise, die er heute immer noch so pflegt, wie er Sätze betont, um dann natürlich auch die richtige Ansprache für die Spieler zu finden. Leider Gottes hat es in Karlsruhe nicht funktioniert, weil wir sind in diesem Jahr abgestiegen. Aber ich glaube, das war nicht die Schuld von Jogi Löw, sondern das war einfach die Zusammenstellung des Kaders damals. Also ich habe ihn sehr, sehr innovativ erlebt. Gerade so der Umgang auch mit jungen Spielern war gut. Also er hat viel Kontakt zu mir gesucht und hat versucht, irgendwie mir Tipps zu geben, was ich verbessern kann, was ich ändern kann. Also das habe ich alles sehr, sehr positiv erlebt. Auch die Trainingsmethodik, die wir damals beim KSC hatten, war auch alles richtig gut. Und im Vergleich zu dem, was ich gewohnt war aus der Jugend, waren das natürlich Quantensprünge. Von daher ist mir schon diese Zeit positiv in Erinnerung. Auch wenn es in dem Jahr der Abstieg war für den KSC.
Genau, und deswegen, ich weiß nicht, der Abstieg hat ja wahrscheinlich dann auch eine Rolle gespielt, dass du dann nach Mönchengladbach gegangen bist, ja, in die Fittiche von Hans Meyer. Dann 2 Jahre warst du insgesamt in Gladbach.
Ja.
Im ersten Jahr hast du auch ziemlich viel gespielt. 31 Einsätze habe ich,
hab ich mir
notiert. Ja, ich weiß nicht, wie lange sie
aber waren. Aber 31 mal eingewechselt, ja, 2 Minuten.
Es waren insgesamt 31.
Okay.
Und ja, gleichzeitig warst du da auch im Juniorenbereich schon ein ziemlicher Superstar, kann man sagen. Also dann gab es die U20-WM im Sommer 2001, also nach der ersten Saison in Gladbach.
Ja.
Und da, ich weiß nicht, Saviola war im Endeffekt Torschützenkönig, Adriano war vorne mit dabei, Cissé und Benny Auer.
Ja.
Ich weiß nicht, also da lag dir doch wahrscheinlich in dieser Zeit die internationale Fußballwelt ein bisschen zu Füßen, oder? Wie hast du das dann?
Ja, also ich, gerade zu diesem Zeitpunkt hatte ich wirklich viele Angebote von vielen deutschen Clubs.
Ja.
Und natürlich auch von dem einen oder anderen aus dem Ausland.
Da würde ich gerne einhaken.
Ja.
Weil ich habe natürlich den Kicker auch diesbezüglich durchforstet.
Okay.
Und der Kicker ist ja nicht schlecht informiert, sage ich mal. Und da wurde dann gesagt, dass ein großer Verein aus England ziemlich nah dran war und auch irgendwas mit Italien.
Ja.
Ich meine, es ist,
also
jetzt, es ist jetzt so lange her, Benni.
Also England war Arsenal London?
War Arsenal London. Warst du, war Arsene Wenger damals da schon? Habt ihr euch getroffen?
Nee.
Nicht getroffen, das lief dann...
Genau, über Beraterspiel.
Ja, und
wie so oft.
Und dann ist man vernünftig und sagt, boah, da habe ich keine Chance zu spielen.
Nee, deswegen... ich wurde bei der WM dann auch geerdet direkt. Ach, ich habe mir das Kreuzband gerissen. Im Höhepunkt meiner Karriere habe ich mir das Kreuzband gerissen. Ja, also ich habe ja im Vorfeld schon viele Tore geschossen. Diese U20-WM war dann so mit eins der Höhepunkte für mich. Ich habe 5 oder 6 Tore geschossen bei der WM. Und während der WM war es dann schon immer wieder Thema, wie geht es nach der WM weiter, wo geht er hin? Weil ja jeder wusste, dass ich in Gladbach nicht unbedingt glücklich war. Aufgrund, zwar 31 Einsätze, aber da war kein Spiel von Anfang an dabei. Ich hatte einfach unter Hans Meyer keine Chance. Das hat einfach nicht gepasst. Und ich... Wunsch war schon von mir, irgendwie sich umzuorientieren. Dann reiße ich mir das Kreuzband und dann war natürlich erstmal das Ganze auf Eis gelegt und habe dann die Reha hier in meiner Heimat machen dürfen und bin dann nach 4 oder 5 Monaten wieder nach Mönchengladbach zurück und habe dann die zweite Saison, erste Liga war das damals, unter Hans Meyer gespielt. Ja, und dann nach dieser Saison.
Das stelle ich mir auch also wirklich total frustrierend vor, wenn man auf der einen Seite zum Beispiel merkt, okay, so ein Verein wie Arsenal London, der wäre interessiert an mir, ich schieße Tore ohne Ende in der Nationalmannschaft, okay, es war U-Nationalmannschaft, aber man hat dann natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein, würde ich denken, und dann wird einem das im Verein so genommen, denkt man dann nicht manchmal, also auf gut Deutsch, Leute, leck mich doch am Arsch, warum spiele ich jetzt?
Also ich wüsste jetzt nicht im Nachhinein, wenn ich mich nicht verletzt hätte, ob ich zu so einem großen Verein gegangen wäre. Weil ich glaube, ich war schon früher recht klar in der Birne, dass ich mir das schon verständlich war, dass ich bei so einem großen Verein jetzt nicht Stammspieler Nummer 1 bin. Also für mich war es wichtig, in jungen Jahren die Möglichkeit zu haben, zu spielen. Darum habe ich mich dann auch für Mainz 05 entschieden, einen Schritt zurück in die zweite Liga, habe dann auch gespielt, um das Ganze ein bisschen, die Karriere anders anzugehen. Also ich fand es eine Ehre, dass so große Vereine Interesse an mir hatten und das war natürlich ein sehr schönes Gefühl. Aber der Hans Meyer hat es ja immer ganz nett dann auch beurteilt, dass die Junioren-Nationalmannschaft ist ja alles Kinderfußball und hat mit Erwachsenenfußball nichts zu tun. Von daher hat mich das dann auch wieder geerdet und alles gut.
Im Kicker stand auch tatsächlich, dass Hans Meyer dich wohl öfters beiseite genommen hat und es irgendwie Gespräche gab, wo er dann auch irgendwie... dir sagen wollte, was er von dir will. Keine Ahnung, es ist so ein bisschen komisch umschrieben. Also wie kann man sich das vorstellen? War das dann so nach dem Training, ja, komm mal mit und jetzt hast du dann irgendwie den Anschluss deines Lebens bekommen, warum du in Gladbach noch nicht so durchgestartet bist? Oder wie hat der mit dir gesprochen?
Also an so viele Gespräche mit Hans Meyer kann ich mich gar nicht erinnern. Also so viele gab es nicht. Es gab meistens immer Gespräche, wenn ich zweimal zu viel in der Zeitung stand, weil ich aufgrund von Toren in der U-Nationalmannschaft dann auch von den örtlichen Medien gehypt wurde und dann auch immer die Frage gestellt wurde, wann spielt er endlich für Borussia Mönchengladbach mal von Anfang an oder wann kriegt er seine Chance? Und das hat halt Hans Meyer nicht so gepasst. Dann gab es dann öfters mal eine Auseinandersetzung bezüglich irgendwelcher Zeitungsartikel. Aber ansonsten, also es war jetzt nicht so, dass wir viel miteinander zu tun hatten. Also Im Nachhinein sehe ich das ja auch alles mit dem lachenden Auge. Ich meine, Hans Meyer ist eine Erscheinung für die Bundesliga gewesen und auch immer noch. Und aus der Ferne, ich höre ihm auch gerne zu, wenn er seine zynischen Kommentare gibt. Und das finde ich auch ganz lustig. Nur wenn man dann selbst irgendwie Leidtragender ist, war das sicherlich nicht so einfach. Und ich war noch relativ jung, konnte vielleicht damit nicht so richtig umgehen. Ich glaube, gegen Ende meiner Karriere hätte ich vieles auch entspannter gesehen. Nur mit 19, 20, auch mit eins seiner Zitate war ja, wir müssen Auer zu Demut erziehen. Also ich glaube, ich bin sehr, sehr gut erzogen worden von meinen Eltern. Das hat dann Hans Meyer nicht machen müssen.
Auf jeden Fall ging es ja dann nach Mainz und das war ja auf jeden Fall auch im Profifußball dann so richtig dein Durchbruch, würde ich sagen. Wenn du dich vielleicht auch mal an dieser Stelle als Spieler charakterisieren würdest, was waren denn so dann auch die Stärken, die du dann später ausgespielt hast? Was hat denn den Stürmer Benny Auer ausgemacht?
Gut, also meine Stärke war halt die Box. Also im Strafraum, wenn ich mit Flanken gefüttert worden bin oder im Strafraum angespielt worden bin, war dann schon meine Stärke, irgendwie das Tor zu suchen und auch den Abschluss dann zu finden oder da irgendwie das Näschen zu haben, wo der Ball halt hinkommt. Leider Gottes ist das Spiel in Mainz nicht unbedingt das Strafraumspiel gewesen, sondern wir haben natürlich ein Pressing gespielt, aber das Flügelspiel an sich ist dann, war dann eher zweitrangig. Also ich habe mich dann dem Spielsystem quasi untergeordnet. Ich glaube, die Zeit in Mainz hat mich dann auch, was das Läuferische angeht, stark geprägt. Also ich war dann schon sehr, sehr viel auch unterwegs auf dem Spielfeld. Ich war dann oft Anspielstation vorne, aber nicht am 16er, sondern meist 10, 15 Meter hinter der Mittellinie und habe dann die Bälle verteilt, was ich aus meiner Sicht über Jahre hinweg sehr, sehr gut gemacht habe und auch wichtig war für die Vereine, die ich gespielt habe. Nur dieses Spiel, was ich mir gewünscht habe, am Strafraum, im Strafraum, kam dann erst so richtig zur Geltung, als ich dann in Aachen war.
Aber nichtsdestotrotz in Mainz den Aufstieg gefeiert. Absolut. Und hast, glaube ich, in 120 Spielen auch fast 40 Tore geschossen. Mhm. Also das war jetzt auch schon sportlich auf jeden Fall so, dass man sagen kann, jo, der wusste auch in Mainz, was Tor
steht. Also die Quote kann man vorzeigen.
Ja, würde ich nämlich auch sagen. Und dann ging es nach Bochum. Das waren zwei Jahre, die waren geprägt von einer Krankheit, die relativ lange anhielt. Und deswegen würde ich auch gerne eigentlich direkt über Aachen sprechen, weil Aachen auch noch, das verbinde ich eigentlich am meisten mit dir. Also gerade auch aus privater Hinsicht als Fan von einem anderen Verein in dem Fall, wo dann auch das mal ein Ball den Weg von dir ins Tor gefunden hat, kann ich mich dann noch sehr gut dran erinnern. Und in Aachen hat mal Erik Meyer über dich gesagt, du bist der Papa der Mannschaft. Was meinte der denn damit?
Vielleicht hatte ich damals schon das Alter und es waren ziemlich viele junge
Spieler. Also Sportdirektor da. Damals, ne? Also er war halt nicht mehr in der Mannschaft.
Genau. Also ich hatte sicherlich das Alter, dass ich zu den Älteren gehört habe und dann viele junge Spieler, gerade in der Zeit unter Peter Hyballa ist ja die Mannschaft sehr stark verjüngt worden. Da habe ich mit zu den Älteren gehört, war dann auch Spielführer und ich glaube, Erik wollte damit einfach nur sagen, dass ich aufgrund meines Alters und meiner Erfahrung dann den Jungen dementsprechend helfen soll, muss, um die so ein bisschen ranzuführen.
Und 2009 bist du da ja auch Torschützenkönig geworden. Wie viel bedeutet das denn so einem Stürmer? Also hast du die, es gab sicherlich da auch eine Trophäe? Oder?
Nee, leider nicht.
Gibt es in der zweiten Liga keine Trophäe?
Gab es leider nicht, schade.
Also wenn ich die nehmen darf. Von meinem Jugendturnier sechster Platz, wenn können wir draufschreiben. Dann ist,
Torschützenkönig.
Aber trotzdem, also als Stürmer ist das doch das, was einem so ein richtig gutes Gefühl gibt, oder?
Absolut. Es waren in dieser Saison waren es 16 Tore, eigentlich relativ wenig, um Torschützenkönig zu werden. Hat aber gelangt.
Das musst du jetzt ehrlich sagen.
Nein, da bin ich ehrlich. Okay. Ich glaube, mit Mintal damals und ich glaube, wir waren zu dritt.
Ja, es war noch einer.
Noch einer. Im Nachhinein ist man da schon sehr stolz
drauf. Cedric Macchiadi übrigens.
Oh, sehr gut. Gut recherchiert. im Nachhinein ist man da schon sehr stolz drauf, so eine Auszeichnung zu bekommen. Ist jetzt kein Aufstieg oder kein Titel, wo du sagst, das hat die Mannschaft erreicht, sondern das ist für dich persönlich. Also da erzählt man schon ganz gerne drüber. Zwei Jahre später habe ich 20 Tore in der Saison gemacht. Da wäre es mir lieber gewesen, Torschützenkönig zu werden, weil 20 ist dann schon eine andere Hausnummer. Da hat Pedersen, ich glaube, 22 oder 24
jetzt
gemacht.
Pedersen dann damals bei Cottbus wahrscheinlich. Ne?
Richtig, ja. Genau. Der lag da vor mir. Also da wäre mir es lieber gewesen, Torschützenkönig zu werden. Aber ich bin da sehr zufrieden und Ich teile es mir gerne mit Macchiardi und Mint.
Und dann ging die Zeit in Aachen aber auch nach 4 Jahren zu Ende, 2012. Ja. Und das ist so ein bisschen, wo sich die Spur, sag ich mal, in der großen Öffentlichkeit von Benjamin Auer verliert. Mhm. Aachen ist damals abgestiegen.
Ja.
Und du bist dann vereinslos gewesen. Mhm. Und ich würde halt denken, so ein Stürmer wie du, wie gesagt, 10 Tore konnte man bei dir immer mit rechnen gefühlt, dass da doch die Vereine Schlange standen, ablösefrei. Da war nichts dabei.
Nichts Vernünftiges. Also für mich war damals schon
relativ... Also 31 erst, ne? Also ja. Das war ja noch...
Für mich war damals eigentlich relativ früh klar, dass ich mir schwer vorstellen kann, für den anderen Zweitligisten zu spielen oder für den Drittligisten zu spielen, weil diese 4 Jahre Aachen und diese 4 Jahre Mainz, das waren so die zwei Vereine, die mich am meisten so geprägt haben, wo ich den emotional die größte Bindung zu der Stadt, zum Verein, zu den Fans hatte. Da konnte ich es mir schwer vorstellen, dann für einen anderen Verein das Trikot zu tragen. Mein Wunsch wäre gewesen, einen Schritt ins Ausland zu gehen, weil ich glaube, dass das nochmal für mich persönlich nochmal eine Erfahrung gewesen wäre, vielleicht nochmal eine fremde Sprache perfekt zu lernen oder zu perfektionieren. Das wäre nochmal, glaube ich, was gewesen, was mir Spaß gemacht hätte. Es gab einige Angebote, es gab auch Angebote aus Deutschland, es gab einige Angebote aus dem Ausland, aber auch von vielen Vereinen oder aus vielen Ländern, wo man dann mit Frau und Kind nicht unbedingt hin möchte. Mein Wunsch wäre USA gewesen, aber das war dann nicht so einfach, irgendwie dort unterzukommen. Und dann irgendwann habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, die Schuhe an den Nagel zu hängen.
Und weil du gerade die Familie schon reinbringst, wir sind hier an dem Ort, wo du aufgewachsen bist, nämlich in Landau in der Pfalz. Hier kommst du her. Ja. Hier hast du auch das Fußballspielen wahrscheinlich im örtlichen Verein gelernt, ganz am Anfang, und bist jetzt zurückgekehrt und hast dir hier was aufgebaut. Ja, vielleicht sagst du einfach mal, wo wir hier gerade sind.
Also wir sitzen jetzt hier in meiner Soccerhalle.
Hat auch nicht jeder?
Hat nicht jeder. Leider Gottes spiele ich hier zu wenig. Also ich habe über die Jahre hinweg mir 3 Fitness- und Reha-Studios aufgebaut. Eins in Landau, eins in Annweiler und eins in Pirmasens. Letztes Jahr habe ich das in Pirmasens verkauft, weil es mir einfach zu viel wurde. Konzentriere mich jetzt aktuell auf meine 2 Studios, in Landau und Annweiler. Wir sind hier in Landau. Landau ist auch das einzige Studio, was eine Soccerhalle hat. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Projekt ist, wo ich sage, boah, mit der Soccerhalle, da will ich jetzt Geld verdienen, sondern das war jetzt damals so die Geschichte, es verbindet mich mit dem Fußball. Das ist das, was so meine Vergangenheit war. Und ja, ab und zu spiele ich leider zu wenig. Und es macht dann auch Spaß, hier mit Freunden zu kicken. Ja, also es ist ganz nett hier, in der Soccerhalle Fußball zu spielen.
Du hast dann ja auch noch 2 Jahre, also es gab dann eine Pause von... Ich weiß gar nicht, wann Pirmasens war. 2 Jahre waren zwischen Pirmasens, also zwischen dem Ende in Aachen und dann, dass du nochmal in Pirmasens in der Regionalliga die Schuhe geschnitten hast. Da würde mich jetzt mal interessieren, weil ich habe mir früher mal gedacht, als ich in der B-Jugend war, das ist jetzt, der Vergleich hinkt auf jeden Fall, aber pass auf. Da habe ich mir immer gedacht, boah, jetzt nochmal in der D-Jugend mitspielen, weil die würde ich jetzt alle abziehen. Ist es so ein bisschen, wenn man aus dem Profifußball kommt, dass man dann in der Regionalliga sich denkt, mein Gott. Das ist jetzt aber doch deutlich, deutlich einfacher hier.
Also man muss ja dazu sagen, also ich habe 2 Jahre nicht mehr gespielt. Und ich wollte eigentlich auch nicht mehr spielen. Nur mein Problem war, der Steuerberater von meinen Fitnessstudios war der Präsident von Pirmasens. Und da ja Pirmasens bekanntlichermaßen wenig Geld hat, kam natürlich die Frage, ob ich ihm ein bisschen aushelfen könnte. Und ich habe mich dann ewig gesträubt, bis der Druck zu groß wurde. Und dann habe ich gesagt, komm, ich helfe euch ein halbes Jahr aus. Wir hatten eine Winterpause. Ich helfe ein halbes Jahr bis zum Saisonende und dann ist es gut. Und ich habe dann 2-mal in der Woche mittrainiert und am Wochenende gespielt. Die Jungs mussten 4-5-mal die Woche ran und spielen. Also weil es auch bei mir beruflich nicht anders möglich war. Also ich bin schon zeitlich stark eingebunden, auch in den Studios. So dass ich dann 2-mal die Woche trainiert habe, am Wochenende gespielt habe. Und wir haben es dann geschafft. In der Winterpause standen wir, ich glaube, mit 7 Punkten Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Haben es dann geschafft, die Klasse zu halten. Und dann ging es halt im Sommer wieder los. Ja, kannst du nicht noch. Aus dem halben Jahr wurden dann letztendlich insgesamt 2 Jahre. Es hat Spaß gemacht. Aber ich habe schon gemerkt, dass es mir nicht mehr einfach fiel.
Okay.
Also mein Körper, der war dann auch nicht mehr so topfit, dass ich diese typischen spezifischen fußballerischen Belastungen so problemlos wegstecken kann. Also wenn du früher ein, zwei Tage brauchst für die Regeneration, habe ich meistens 3, 4 Tage gebraucht. Und also ich habe mich dann schon teilweise ein bisschen quälen müssen.
Da hast du dir gedacht, ich
Und
laufe jetzt lieber einen Marathon. Ah ne, es war
das war
davor.
davor.
Davor, pardon,
Das war
sorry.
davor.
Das war davor. Aber ja.
Und dann habe ich es dann irgendwann auch sein lassen und so ein bisschen den Jungen den Vortritt gelassen.
Und jetzt bist du hier in Landau. Einen Marathon hast du auch hinter dir.
Ja.
Du hast damals, glaube ich, gesagt in der Presse, einmal und nie wieder.
Genau.
Und dabei hast du es auch belassen.
Ja, weil der war sehr schmerzhaft. Also ich habe mich wirklich gut vorbereitet. Im Vorfeld, ich glaube, 3 Monate mich top auf den Marathon vorbereitet. Wollte unter 4 Stunden laufen,
Hast du
habe es dann auch
geschafft?
geschafft in 3,42. War dann auch stolz auf mich. Nur, also ab Kilometer 32 war es wirklich eine Quälerei und bis ich mich da ins Ziel geschleppt habe, also das war sehr, sehr anstrengend. Und auch die Tage danach waren sehr schmerzhaft, gerade so das Aufstehen, Sitzen. Ja, also war so, dass ich dann auch gesagt habe, einer und das langt.
Und dann noch als abschließende Frage, weil du hast ja jetzt hier die Fitnessstudios, also kennst dich mit Geschäften aus, du hast Fußball-Know-how. Und da würde mich jetzt zum Schluss nochmal interessieren, gibt es irgendwie die Möglichkeit, das Gedankenspiel, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Mainz anrief und sagen würde, boah, wir hätten irgendwie Lust auf einen neuen Sportdirektor, können wir uns den Benny auch vorstellen? Also wäre das nochmal so eine Position im Fußball mit diesem Kaufmännischen hinten dran, was dich reizen würde, oder hast du einfach gesagt, Profifußball, das war's jetzt, diese Welt,
Also eigentlich
da
habe
bin ich
ich
nicht zurück.
damals gesagt, das ist ein Profifußball, das war's. Nur man soll ja nie, nie sagen. Ich glaube schon, dass ich gerade aufgrund der Erfahrungen, die ich jetzt im kaufmännischen Bereich so in den Studios habe, und ich weiß, wie ich strukturiert bin und wie ich gewisse Themen und Dinge angehe, glaube ich schon, dass ich in einem Fußballverein, in einer, reden wir mal von einer Sportdirektorposition,
Reden wir mal von 1:05.
die sind ganz gut aufgestellt. Also ich glaube schon, dass ich mir das Spaß machen könnte oder ich mir das vorstellen könnte. Nur da noch keiner nachgefragt hat, ist alles gut und ich kann mich voll und ganz auf die Studios konzentrieren.
Du bist zufrieden, ich bin zufrieden mit dem Interview. Ich hoffe, für dich war es auch okay.
Alles gut.
Gerne würden wir jetzt mit dir noch ein kleines Quiz machen, und zwar über dich selbst. Sind
Okay.
nur 4 Fragen. Bin ich mal gespannt, wie viel du über dich selber weißt. Und zwar, gegen wen hast du denn eigentlich die meisten Buden gemacht in deiner Karriere?
Gegen welchen Verein?
Genau,
Und
gegen welchen Verein?
ich glaube, FSV Frankfurt.
Das ist korrekt. Habe ich direkt eingeloggt, das ist korrekt. Und es waren 7 Treffer übrigens.
Okay.
Weißt du denn auch, gegen welche Mannschaft du am meisten gespielt hast?
Boah. FSV Frankfurt.
Nein, nicht gegen MSV Frankfurt, sondern gegen den MSV Duisburg. 12 Mal hast du gegen Duisburg gespielt.
Okay.
Und hast dabei, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch das ein oder andere Mal getroffen. Gegen wen hast du denn die meisten Spiele verloren? Das ist so schon eine negative Frage auch mal zwischendurch stellen.
Das sind schwere Fragen.
Es sind 2 Vereine tatsächlich mit der gleichen Anzahl, beide
Okay.
6 kann ich verraten. Und die beiden Mannschaften liegen Welten auseinander von ihrer Qualität.
Okay,
Also ich hoffe, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber ich würde
also
jetzt
gehe ich davon aus,
behaupten.
eine Mannschaft ist eine Erstligamannschaft.
Das ist korrekt, ja.
Und
Auch eine recht gute
gehe ich
Erstligamannschaft.
Bayern München vielleicht?
Ja, korrekt.
Also ich kann mich jetzt sehen, gegen die haben wir nie gewonnen.
Okay, dann hast du nur 6 Spiele gegen Bayern gemacht.
Genau. So, und das andere müsste dann eine Zweitligamannschaft
Genau,
sein?
eine Zweitligamannschaft.
6-mal verloren.
Würde ich jetzt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man
Immer
hier nie so oft
noch.
verlieren kann. Aber du hast ja auch
Ja?
viele Spiele gemacht.
Joa.
Dann.
Keine Ahnung.
Es war das Kleeblatt. Kräuter Fürth.
Kräuter Fürth. Ah
Kräuter
ja,
Fürth.
ich erinnere mich, zu Mainzer Zeiten war das immer der Angstgegner. In Mainz haben wir da immer jedes Spiel verloren gegen Fürth. Da wollte, glaube ich, keiner von uns hin.
Und wo ich vorhin schon mal die rote Karte, du warst danach ja wirklich ein sehr fairer Spieler. Also in also zumindest bist du nur einmal vom Platz
Mit
geflogen.
Gelbrot.
Genau, mit Gelbrot. Ah, da kannst du dich noch dran
Da
erinnern.
kenne ich
Gut,
mich
das
auch,
ist
ja.
dann die abschließende Frage. Gegen wen?
Schiedsrichter Eitekin.
Schiedsrichter Eitekin, da schöne Grüße an dieser Stelle. Gegen wen war das denn? Das finde ich krass. Also eigentlich würde ich doch dann vergisst man einfach den Gegner.
Was Paderborn?
Es war Paderborn. Tatsächlich. Ja, und das war es dann jetzt auch mit dem Quiz.
So, das war das große Interview am Kulttisch mit Benjamin Auer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über Benny wissen wollt oder über die anderen Kultkicker, mit denen wir uns getroffen haben, dann kann ich euch noch einmal unsere Kultkicker-Seite ans Herz legen, kultkicker.com, oder unsere Auftritte auf allen anderen Plattformen wie YouTube, Facebook oder Instagram. Zum Abschluss haben wir nochmal unsere Kategorie Zwischen dem Pfosten für euch mit Benny in der Hauptrolle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao.
Benny, Tattoo oder Piercing?
Tattoo.
Was wäre, wenn du noch einmal Kind sein dürftest?
Ich glaube, ich würde was Vernünftiges lernen und ein ordentliches Studium machen und vielleicht Medizin studieren.
Im Aufzug stecken bleiben, lieber mit Jürgen Klopp oder mit Jogi Löw?
Mit Jürgen Klopp. Es wäre, glaube ich, viel entspannter und wäre lustiger und wir könnten ein paar lustige Anekdoten erzählen. Es wird mehr Spaß machen.
Sag mal, Benny, singst du deinen Kindern eigentlich manchmal was zum Einschlafen vor?
Das habe ich gemacht, aber sie sind dabei eingeschlafen.
Was hast du denn vorgesungen?
Schlaf, Kindlein, schlaf.
Okay. Willst du es mal vorsingen?
Nein.
Du hast eine Sünde frei. Was wirst du tun?
Boah. Also ich habe jetzt bisher in meinem Leben immer alles so gemacht, wie ich es wollte. Also mir fällt jetzt gar keine Sünde ein, die ich jetzt unbedingt begehen wollen würde. Also alles gut so.
Siegerbier oder Shampoos?
Siegerbier.
In welchem Stadion war mal so gar keine Stimmung?
Also überraschenderweise war die Stimmung in München, wo man es normalerweise erwartet, bei so vielen Zuschauern jetzt nicht so prickelnd. Also da hätte ich in der Vergangenheit mir ein bisschen bessere Stimmung erwartet, gerade wenn 70.000 Zuschauer im Stadion sind. Ist dann doch immer ein bisschen ruhiger gewesen. Dann hat man zu den Zeiten, wo ich in Mainz gespielt habe, die Mainz-Fans schon ein bisschen deutlicher gehört.
Und war, wo war es so richtig geil, abgesehen jetzt von deinen, von dem Verein, wo du gespielt hast?
Ja gut, Dortmund hat natürlich schon die schwarz-gelbe Wand. Also die ist schon beeindruckend und auch ziemlich lautstark.
Welches Lied hast du vorm Spiel gehört?
Ich habe gar keine Musik gehört vorm Spiel. Also ich habe mich so versucht zu fokussieren, aber ich habe keine speziellen Lieder gehabt, die ich gehört habe. Also ich habe auch keinen iPod oder sowas benutzt, sondern habe eine Stadionzeitung gelesen und mich mit den Mitspielern unterhalten.
Was ist denn jetzt dein Lieblingssong?
Also ich höre eigentlich vieles so querbeet. Linkin Park finde ich sehr, sehr cool. Leider Gottes ist der Frontsänger gestorben. Aber das ist so meine Musikrichtung, die ich ganz gerne höre.
Saumagen oder Dampfnudeln?
Dampfnudeln. Wobei, Saumagen esse ich auch ganz gerne, aber ich bin eher so das Süße, so Dampfnudeln mit Vanillesoße ist schon sehr geil.
Hast du früher mal geraucht?
Nee.
Bei der Aufstiegsfeier?
Zigarre. Also Zigaretten habe ich nie geraucht. Zu besonderen Anlässen habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, mal eine Zigarre zu rauchen, aber die kannst du in den letzten 10 Jahren an einer Hand abzählen. Aber so eine Zigarre beim besonderen Anlass wie dem Aufstieg damals mit Mainz 05, das geht klar.
Zeig mal deinen Torjubel.
Der war meistens immer so. Also was Besonderes habe ich mir nie einfallen lassen, glaube ich. Also das war so immer beide Hände nach oben, so ein bisschen rumschreien.
Danke, Benny.
Bitteschön.